Es ist so wunderbar, in die Gegenwart Gottes hineinzutauchen, mich von ihm zu empfangen auf der anderen Seite, aber gleichzeitig ihn anzubeten, unseren Gott groß zu machen. Und das macht frei. Das macht uns frei, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn Gott sein lassen, dann macht es uns frei. Ja, danke, Jesus. Und danke an euch als Team, dass ihr so wunderbar uns hereingeführt habt. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, haben heute ein spannendes Thema. Die falsche Frage. Am Ende von der Predigt werde ich es auch aufklären, was denn die falsche Frage ist. Ich möchte starten mit einem Zitat von Mutter Teresa. Nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Mutter Teresa ist ja so ein Inbegriff eines barmherzigen Menschen. Und sie hat wirklich ihre Spuren hinterlassen und das manchmal mit ganz einfachen Dingen oder scheinbar ganz einfachen Dingen. Aber sie war da eben auch überaus konsequent und hat eine kraftvolle Botschaft über Bedeutung von Barmherzigkeit und Nächstenliebe im Alltag hinterlassen. Die Evangelisten in der Bibel haben uns auch eine Reihe von Geschichten und Gleichnissen von Jesus überliefert, die das Thema Barmherzigkeit und Nächstenliebe beinhalten. Eine der bekanntesten Geschichten ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, niedergeschrieben im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, und die werden wir jetzt gerade mal gemeinsam lesen. Ich nehme da die Übersetzung aus Neues Leben. Ab Vers 25, da geht das los. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf die andere Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den 3 war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh, mach es genauso. Ich finde es immer so großartig, dass Jesus, wenn er solche Geschichten, wenn er solche Gleichnisse erzählt, dass er eben nicht kommt mit so einem pädagogischen Zeigefinger. Ja, und Leuten so richtig eins nochmal drauf tut und sagt, schau mal, wie verkehrt du da denkst und guck mal, auf welchen Irrweg du dich befindest. Du bist so weit weg vom Reich Gottes. Nee, er erzählt eine Geschichte, in der sich der Zuhörer wiederfinden kann. manchmal vielleicht auf eine etwas unangenehme Art wiederfindet. Aber der Zuhörer kann sich wiederfinden und kann sich überlegen, okay, was bedeutet das denn für mich? Und deswegen möchte ich mit euch heute Morgen über diese Dinge, über diese Geschichte sprechen. Das heißt, ich spreche und ihr hört zu, aber wir befassen uns mit dieser Geschichte. Also, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Der Weg von Jerusalem nach Jericho, der ist steil und gefährlich. Vielleicht war der eine oder andere von euch schon mal da gewesen, hat sich das von nahen angeguckt. Es geht hier um eine Strecke von Fußweg etwa 20 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 1000 Metern. Und das ist eine Menge. 1000 Meter. Und das geht steil durch Schluchten und Felswände, geht dieser Weg, windet er sich da hinab. Er ist Teilstück eines ehemaligen Haupthandelsweges zwischen Afrika und Asien. Und auch damals wie heute ist die Sicherheitslage dort unübersichtlich. Die Räuber hatten es leicht und der Weg war viel begangen. In dieser wilden und einsamen Gegend, da waren Raubüberfälle so häufig, dass zu der Zeit, als Jesus diese Geschichte erzählt, dort zum Schutz der Reisenden sogar eine Garnison stationiert werden musste. Nur mal, um sich vorzustellen, was es eigentlich, wovon, von welchem Weg spricht denn Jesus an dieser Stelle? So, der Mann, der geht von Jerusalem nach Jericho. Und natürlich ahnen wir schon, dass also diese beiden Orte nicht zufällig gewählt sind. Und alles, was Jesus weitergibt, das hat immer eine Bedeutung. Ja, alles, was wir in der Bibel finden, hat immer eine Bedeutung. Und manchmal ist die erste Bedeutung nicht die einzige, sondern da gibt es immer noch mal dahinterliegende Bedeutungen. Also manchmal sind sogar einzelne Namen wie Gleichnisse. Also so ist Jerusalem, die Stadt Davids, des großen Königs. Jerusalem ist aber auch die Stadt des künftigen Königs, des Messias. Es ist der Ort, an dem Gott wohnt. Dort ist sein Heiligtum, dort ist der Tempel. Es ist gleichzeitig ist Jerusalem auch wieder ein Bild für das gesamte Israel, für die Gemeinde, für den Himmel. Wir finden es wieder am Ende in der Bibel, in dem letzten Buch. Und sie liegt oben auf dem Berg. Jericho dagegen liegt unten. Und zwar mehr als unten, liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und liegt an der Flanke eines tiefen Trockengrabens. Und der tiefste Punkt, wir kennen das, ist das Tote Meer. Dort liegt Jericho. Und wer seine Bibel mal ein bisschen mehr sich gelesen hat oder schon länger dabei ist, der weiß, Jericho, da war ja mal was. Das war bei der Landnahme die erste Stadt, die eingenommen wurde von Josua. Und Gott hatte damals gesagt, dass die Stadt komplett ausgelöscht werden sollte und nicht wieder aufgebaut werden sollte. Aber man hat es trotzdem getan. Die Stadt wurde wieder aufgebaut und so ist Jericho gleichzeitig so ein Bild für die Welt. Ja, ein Bild, die nicht nach Gott fragt, die so die Dinge tut, oder ja, die Dinge tut, die man halt so für richtig hält. Also wir sehen hier zwei sehr, sehr unterschiedliche Positionen, zwei Situationen, also Jerusalem nach Jericho. So, und dieser Mensch, von dem die Rede ist, der geht ja von Jerusalem nach Jericho hinab. Also, er steht für einen Menschen, der sich von Gott entfernt, bis hin zu dem Punkt der totalen Gottferne. Auf diesem Weg ist er. Und von diesem Menschen, den stellt Jesus in diesen Mittelpunkt. Er wird überfallen von Räubern und übel misshandelt und ausgeraubt. Jetzt kommt als erstes ein jüdischer Priester vorbei. Und Jesus lässt ja interessanterweise offen, ob dieser jüdische Priester von Jerusalem kommt oder von Jericho kommt. Steht er ja nicht. Ebenso die anderen Akteure in der Geschichte. Der jüdische Priester, der ist verantwortlich für den Gottesdienst, also entweder war er auf dem Weg zum Tempel oder er kam gerade vom Tempel. Und er sieht den verletzten Mann und geht weiter. Ebenso der Levit, der ist verantwortlich für Liturgie und Musik, der geht ebenfalls weiter. Ganz offensichtlich haben sie ja irgendwo Gründe, warum sie da weitergehen, warum sie sich diesem Mann nicht widmen, was ja eigentlich ein ganz normaler Akt der Menschlichkeit wäre. Aber offensichtlich bewerten sie andere Dinge im Leben, gerade höher vielleicht der religiöse Dienst, den sie zu tun hatten und wo sie jetzt bestimmte Einschränkungen erfahren würden. Denn es gibt mindestens drei Gründe, warum diese beiden an dieser Stelle nicht eingreifen. Und diese drei Gründe, die ich euch jetzt nenne, das sind Gründe, die durchaus auch für uns zutreffen könnten. Der erste: wir sind zu beschäftigt. Möglicherweise waren ja die beiden in Eile und vielleicht waren sie tatsächlich zum Gottesdienst auf dem Weg und sie wollten jetzt nicht in eine Geschichte hineinverwickelt werden, die ihnen ganz viel Zeit braucht, weil diesen Menschen zu versorgen, wird ja schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und eben, sie standen ja in der Pflicht, sie hatten einen Dienst auszuüben und den jetzt einfach bleiben zu lassen, war offensichtlich keine Option. Was nicht an dieser Stelle der Punkt ist, dass es hier um dienstbeflissene Kirchendiener geht, die und es irgendwo eine Kritik an den Tempeldienst ist oder an der Priesterschaft ist. Das steht hier ja nicht im Mittelpunkt, weil hier geht es darum, dass Menschen viel beschäftigt sind. Und die gibt es ja in allen Berufssparten. Dazu muss man kein Pastor sein, sondern da gibt es ganz viele andere Bereiche genauso. Insofern ist es ein Punkt, der uns alle anspricht, zu beschäftigt zu sein. Der zweite Punkt ist, wir wollen uns die Hände nicht schmutzig machen. Und hier war es ja buchstäblich so. Der Levit oder auch der Priester, wenn sie einen Leichnam berühren, so ist es im Gesetz des Mose eben hinterlegt, dann wären sie 7 Tage lang unrein gewesen. Und wer unrein ist, der darf den Tempel nicht betreten. Also es hat ganz handfesten Hintergrund. Und sie hätten ja nicht nur dort nicht hingehen können, denn wie gesagt, vielleicht waren sie ja sogar in der Pflicht und hätten dann ihren Dienst gar nicht verrichten dürfen. Heute oder für uns gelten da vielleicht auch noch andere Vorbehalte. Wer weiß, ob der Mensch, der da ist, ob der nicht vielleicht irgendeine blöde, ansteckende Krankheit hat und ich infiziere mich dann auch noch. Könnte ja sein. Ja, also es ist was Unangenehmes, einen, der so ramponiert, der am Straßenrand liegt, sich dem zuzuwenden. Also wir wollen uns die Hände nicht schmutzig machen. Und der dritte Punkt ist, wir wollen kein Risiko eingehen. Ich meine, der Räuber wurde ja von Räubern überfallen und wurde hier zusammengeschlagen, ausgeraubt. Wer weiß, vielleicht ist das ganze Ding eine Falle und in dem Moment, wo wir uns dem zuwenden, werden wir genauso ausgeraubt wie der Mensch, dem wir da helfen möchten. Liest man ja hin und wieder mal in der Zeitung, so diese üblen Tricks auf der Autobahn und sowas, hat jeder von euch vielleicht schon mal solche Geschichten gehört. Also man muss da schon auch vorsichtig sein. Aber die Zuhörerschaft von Jesus, die war mit Sicherheit schockiert darüber, wer schließlich zum Held der ganzen Geschichte wird. Jesus wählt ausgerechnet den unliebsamsten Kandidaten aus, ausgerechnet ein Mann aus Samaria. Der erbarmt sich über diesen geschundenen Menschen, versorgt seine Wunden, transportiert ihn auf seinen Esel zur Herberge, wo er den Wirt bezahlt, wo er ihn mit der weiteren Pflege beauftragt, verbunden mit der Zusage, ich komme für alles auf, was da noch nötig ist. Auch da muss man ein bisschen was wissen zu diesem Hintergrund, um die Dimension zu verstehen, die das Ganze hat. Was Jesus denn da überhaupt anpiekst an dieser Stelle? Die Samaritaner, die waren ein von den Juden verachtetes Volk. Es gibt ja eine andere gute Geschichte oder Situation im Johannesevangelium, die Frau am Jakobsbrunnen, mit der Jesus spricht. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr weiß darüber, was eigentlich mit den Samaritanern oder Samaritern da los ist, warum die so verachtet sind, dann kann man das vielleicht nochmal ganz anders zuordnen. Denn sie waren zwar religiöse Verwandte, Aber sie waren auf der anderen Seite zutiefst verachtet von den Juden. Und das hatte seinen Hintergrund. Die Samaritaner, die haben ja eine eigene Form des Judentums entwickelt, was sich in wesentlichen Punkten von denen der Judäer unterschieden hat. Ein zentraler Streitpunkt war der Ort des wahren Tempels. Während die Judäer den Tempel in Jerusalem als den einzig legitimen Ort der Anbetung ansahen, errichteten die Samaritaner ihren eigenen Tempel auf dem Berg Gerizim. Darauf nimmt ja auch die Frau am Jakobsbrunnen Bezug. In einer weit verbreiteten Überlieferung wurde berichtet, dass während der Herrschaft von Alexander dem Großen, das war im 4. Jahrhundert vor Christus, einige Samaritaner den Tempel in Jerusalem verunreinigt haben sollen. Und das geschah, indem sie angeblich menschliche Gebeine im Tempelhof verstreuten. Diese Tat war natürlich eine schwerwiegende Beleidigung und eine Entweihung des Tempels, der als das absolute Heiligtum des jüdischen Glaubens galt. Und wenn man sich diese Geschichte nur mal so vorstellt, dann hat man eine Ahnung, was es da für einen Konflikt gibt mit diesen Samaritern. Also diese intensive Abneigung und Spannungen zwischen diesen beiden Gruppen, das war keine Kleinigkeit. Und jetzt stellt Jesus diesen Menschen in den Mittelpunkt. Er kommt aus einem anderen Volk, aus einer anderen Religion, gesellschaftlich nicht akzeptiert. Und dieser Mensch, der tiefes Mitleid, leistet praktische Hilfe und setzt sogar noch sein Geld dafür ein. Und an dieser Stelle zeigt die Geschichte, dass der Rechtsgelehrte, der diese Frage stellt, falsch fragt. Weil die richtige Frage lautet eben nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich Nächster sein? Jesus lehrt in dieser Geschichte, ohne Einschränkung zu lieben. Er selbst ist ja gekommen, um alle Schranken einzureißen. Die ganze Menschheit ist unser Nächster. Nicht nur unsere Freunde, unsere Glaubensgeschwister, die wir sowieso schon mögen, sondern die ganze Menschheit. Und so bleibt diese Erzählung von dem barmherzigen Samariter auch für uns ein Stachel. Denn stehen wir nicht auch in der Gefahr, uns mehr Sorgen um unser eigenes Heil, unser eigenes Seelenleben zu machen, als dass wir in Liebe am Nächsten tätig sind? Stehen wir nicht auch manchmal in der Gefahr, in unserem Streben nach Heiligung, bei dem näher bei Gott sein zu wollen, den Nächsten aus dem Blick zu verlieren? Die Botschaft von Jesus an dieser Stelle ist, dass ein gelingendes Leben, ein gottgefälliges Leben, ist entscheidend der liebende Umgang mit den Mitmenschen. Das sagt er ja an so vielen anderen Stellen auch noch. Zum Beispiel Matthäus sagt er, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wie könnte sowas aussehen? Ich gebe euch ein kleines Beispiel, haben wir letztens erlebt. Wir waren vor, ich glaube 3 Wochen ist es her, waren wir auf der Hochzeit von Timo und Marie-Christine. Timo, unser ehemaliger Rangerleiter, hat geheiratet, fantastische Hochzeit in Hamburg. Die haben das super organisiert, also großartig. Und nach der Trauung gab es so einen kleinen Empfang mit Häppchen und was zu trinken. Wir waren da auf diesem Kirchengelände. Und meine Frau hat wie üblich sich natürlich stark betätigt. Ich habe ein bisschen unterstützt. Und dann kommt mein Sohn Lukas zu mir und sagt, Papa, hast du dein Handy dabei? Ich sage, ja. Dann komm mit, ich erkläre es dir unterwegs. Okay, ich bin mitgekommen unterwegs, erzählte mir, ja, da sind 2 Leute hier aufs Gelände gefahren, 2 ältere Menschen, die wirken doch sehr desorientiert. der Mann erzählt irgendetwas, wo ich doch den starken Verdacht habe, dass er schwer dement ist, und die Frau, die weiß auch nicht so recht. Und die wollen wieder zurück, wo sie hergekommen sind. Okay, mittlerweile waren wir dann bei den beiden angekommen, die waren da am Rand von diesem Kirchengelände und haben nochmal versucht, irgendwie rauszukriegen, wo sie denn eigentlich hin müssen, denn offensichtlich gehörten die in irgendein Heim hier in der Nähe. Ja, meinte die Frau, und ja, das ist da vorne und da die Straße runter und da wäre das da. Okay, und es war relativ warm, es war ja ein schönes Wetter, so wie es gehört für eine Hochzeit. Und ich laufe also los, dachte mir, gut, da gehe ich mal, weil die Frau war schon nicht mehr gut zu Fuß und gut, der Mann saß ja im Rollstuhl. Ich bin schon mal vorgelaufen und gucke und sehe in der Straße, da ist gar nichts. Also das war offensichtlich verkehrt. Also andere Straße rein, da war so ein kleiner Park, dann habe ich jemand gefragt, wissen Sie, gibt es hier irgendwo ein Altenheim oder was? Die meinte, keine Ahnung, aber da drüben ist ein Restaurant, fragen Sie doch da mal nach. Also habe ich dort nachgefragt und meinte, ja, ja, da vorne, völlig andere Richtung, da wäre was. Also gut, bin ich dorthin gelaufen, hat ein bisschen gedauert. Aber ich habe das Heim gefunden, bin dort rein, Sonntag war es ja nicht, das war ja Freitag, war auch jemand da, ich gesagt, wir haben da jemanden gefunden, der gehört wahrscheinlich in ihr Heim, ist hier vorne um die Ecke und die Frau, die kann nicht mehr, ich bräuchte einen Rollstuhl, damit wir die holen können. Ja, ist in Ordnung, komm gleich mit. Ja, sie kam dann auch gleich mit, die waren dann schon mittlerweile wieder ein Stück woanders hingelaufen, wir haben sie jedenfalls gleich gefunden. Gut, das Ende der ganzen Geschichte, sie gehörten tatsächlich in dieses Heim, die waren ausgebüxt, die zwei, die hatten tatsächlich keine Ahnung, wo sie gerade sind, und naja, Ende gut, alles gut, die kamen wieder zurück und war gut gewesen, hat uns ein bisschen Zeit gekostet, war aber, ja, war ja natürlich die Sache wert. Eigentlich ja ganz einfach, so nachher, aber der Schlüssel war, Lukas sieht die beiden und sieht, irgendwo sind die desorientiert. Die wissen gerade nicht so recht, wo sie hingehören. Und er hätte sie einfach stehen lassen können und sagen können, naja gut, die werden schon ihren Weg finden. Und er hat sie angesprochen. Er ist einfach drauf zugegangen, hat sie angesprochen und dann hat er gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann ist er tätig geworden und dann kam eins zum nächsten. Also manchmal sind die Dinge ja gar nicht so kompliziert. Und ja, natürlich, wir leben in einem Land, wo wir super gut organisiert sind. Ne? Also wir hätten natürlich auch an der Stelle einfach die Feuerwehr oder Polizei anrufen können. Hier sind zwei desorientierte Menschen, kommt doch mal vorbei, kümmert euch mal drum. Hat übrigens dann auch jemand gemacht an der Bushaltestelle. Dann haben wir die Feuerwehr wieder abbestellt, weil wir dann schon wussten, wo sie hingehören. Also wir sind gut organisiert und um die Verletzten am Wegesrand, da kümmert sich dann das Rote Kreuz oder die Malteser oder Johanniter. Oder die staatlichen Stellen kümmern sich um sie, oder es gibt ja auch noch säkulare Hilfsorganisationen, die sich für Menschen am Rand der Gesellschaft einsetzen. Und das ist ja auch gut so. Und es gibt auch die Kirchen. Und das ist eine der Kernaufgaben der Kirchen, sich für die Schwachen in der Gesellschaft einzusetzen. Und das ist gut. Das ist unser Auftrag. Und die ausgeplünderten Menschen am Wegesrand, da gibt es mehr als genug. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Vielleicht bist du gerade deswegen in diese Kirche gekommen, weil du sagst, irgendwo möchte ich gerne eine Umgebung haben, wo ich nicht ausgeplündert werde. Also da ist vielleicht der 69-Jährige mit einer kleinen Rente in einer günstigen Wohnung in Berlin. Und das Viertel muss er jetzt verlassen, weil alles luxussaniert wird, von Immobilienräubern aufgekauft. Ja, der wird ausgeplündert. Oder es ist der sogenannte Wirtschaftsflüchtling, der aus dem globalen Süden kommt. Und sein Land wird von internationalen Konzernen so ausgebeutet, dass es keine Zukunft mehr dort gibt. Und er hat sich aufgemacht nach Europa, um hier neue Perspektiven zu finden. Oder es ist die 92-Jährige in Mattenberg, die auf so einen üblen Enkeltrick reingefallen ist und ihr ganzes Erspartes losgeworden ist. Ausgeplünderte Menschen gibt es genug. Aber die Frage ist an uns. Haben wir offene Augen oder wechseln wir die Straßenseite? Gehen wir drauf zu? Haben wir ein Herz für diese Menschen? Oder sind wir zu beschäftigt mit den Dingen, die wir halt so tun? Das Ende der Geschichte ist ja, wo Jesus sagt, geh nun und mach es genauso. Und das finde ich so schön bei Jesus. Wie gesagt, es ist nicht der pädagogische Zeigefinger, sondern er sagt zu diesem Mann, der sich so ein bisschen scheinbar hat rauswinden wollen aus seiner Verantwortung, wer dann der Nächste ist, dass er ihn genau mit diesen empfindlichen Punkten, und als Gesetzeslehrer wusste er ganz genau, worum es da geht, dass er ihn genau an diese Punkte ranführt. Also wenn wir auf bedürftige Menschen zugehen, auf verletzte, gebrochene Menschen zugehen, uns engagieren, ihnen helfen, dann machen wir genau das, wofür Gott uns gerufen hat. Hinzugehen, die Verletzten zu versorgen, zu verbinden, ihre Wunden zu verbinden, manchmal einfach nur Zeit mit ihnen zu verbringen. Wenn wir in der Geschichte des Evangeliums, was Lukas hier niedergeschrieben hat, weitergehen, dann ist ja interessant, dass die nächste Geschichte, die er da erzählt, die von Martha und Maria ist. Und da sehen wir genau das. Ja, eine vielbeschäftigte Martha, die natürlich viele richtige Dinge macht, ist doch klar. Aber Jesus sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Das wichtigere Teil. Das heißt ja nicht, dass wir das andere nicht brauchen. Aber er setzt einen Punkt an dieser Stelle oder macht mal deutlich, dass die Verbindung, sozusagen an die Quelle zu gehen, die Verbindung zu ihm, von ihm zu hören, die Voraussetzung dafür ist, um das andere tun zu können. Deshalb nur einfach loszulaufen und Menschen zu helfen, ist zwar schön, aber wir müssen immer wieder angeschlossen sein an der Quelle. Sonst laufen wir einfach leer. Sonst werden wir einfach enttäuscht sein, weil da nichts zurückkommt. Weil der, dem wir geholfen haben, am Ende vielleicht sogar undankbar ist oder seine Dankbarkeit in keiner Weise zum Ausdruck bringt. Ja, weil wir kein Echo hören. Aber in Verbindung mit ihm können wir immer wieder empfangen, ja, Jesus, deine Liebe in mir, sie treibt mich dorthin, sie führt mich dorthin. Und dann ist es eben nicht, sind wir eben nicht eine Martha, die eben ackert und ackert und sich verausgabt, sondern wir sind Menschen, die aus der Ruhe heraus und auch, aber auch aus dem inneren Drängen des Heiligen Geistes heraus handeln. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, diese Beziehung mit Jesus aufzubauen. Aber wie auch immer du das tust, tu's. Die Eingangsfrage von dem Schriftgelehrten war ja, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die Frage ist heute noch genauso wichtig. Was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus fragt ihn ja dann, und er sagt es ja auch, das wichtigste Gebot, also Gott zu lieben und seinen Nächsten wie dich selbst, sagt er ja. Aber was heißt das, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst? Gott zu lieben heißt, ihn höher zu stellen als du, als dein eigenes Leben. Letztlich dein Leben unter seine Herrschaft zu stellen. Dorthin wieder zurückzugehen, wo er uns, wofür er uns geschaffen hat. dass wir eben nicht sind die Menschen, die sich von Gott entfernen, nach Jericho hinab, sondern nach Jerusalem hinauf. Und ja, wir sind herausgefordert, auch an diesem Tag heute, an diesem Morgen, deswegen seid ihr hier, einfach über diese Frage nachzudenken, auch wo bin ich denn angesprochen? Wo bin ich vielleicht, verhalte ich mich wie so ein Levit, der mal lieber das Unangenehme meidet, weil es mir zu viel ist. Die Frage geht auch an mich selbst, ich muss mir da immer selber an die eigene Brust schlagen, ja? Die tätige Nächstenliebe, Barmherzigkeit, sich dem anderen zuwenden. Und sei es hier in dieser Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft, in der du dich befindest, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Überall sind wir aufgefordert dazu. Und gleichzeitig eben nicht zu vernachlässigen, die Beziehung zu Jesus hin immer wieder zu erneuern und zu füllen. Ich möchte gerne zum Ende hin mit euch beten. Vielleicht bist du heute an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich bin da auch ein bisschen zurückhaltend gewesen, habe Angst, mir die Hände schmutzig zu machen oder es mir einfach unbequem. Aber ich sollte vielleicht einen neuen Schritt in diese Richtung tun. Wenn du Mut dazu hast, dann halt es Gott hin und sag, Herr, komm, hilf du mir. Schaut, ich meine, bei dem Beispiel, wo ich euch erzählt habe mit Lukas, der hat sich das ja nicht überlegt, sondern das ist einfach passiert. Der hat ja nicht vorher abgewogen, ach, jetzt bin ich dann vielleicht eine Viertelstunde hier weg und ja, oder irgendwas. Nein, der hat es einfach getan. Und das wünschen wir uns doch, das ist so automatisch geht, so von innen raus, wo man gar nicht so viel überlegen muss. Und wenn du dir das wünschst und sagst, da könnte ich gerne weitergehen, dann bete mit mir. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, diesen Gott kenne ich überhaupt gar nicht, von dem du da redest. Und seinen Anspruch an mein Leben ist mir auch neu. Dann bete mit und sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte gerne ein anderes Leben führen. Eines, was dir gefällt, eines, wo ich weiß, dass ich am richtigen Fleck bin, am richtigen Platz bin. Wenn ihr wollt, dann steht einfach auf und formulier dein Gebet selbst für dich, was für dich wichtig ist heute Morgen, was dir wichtig geworden ist, was dich angesprochen hat, wo Jesus mit dieser Geschichte den empfindlichen Punkt bei dir getroffen hat. Vater, wir kommen heute Morgen zu dir und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort immer da ist, um uns weiterzuführen, uns aufzubauen, zu stärken, zu kräftigen, uns Perspektive zu geben. Wir danken dir, Jesus, für diese großartige Geschichte, wo du so dieses große Bild malst, was dein Herz ist für Menschen. Nämlich Menschen ohne Schranken, ohne Grenzen einfach zu lieben. In den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die du uns gegeben hast. Danke. Und Vater, ich will auch beten für dir, denen das so fremd ist, die diesen Vater nicht kennen und die heute diesen Schritt tun wollen, sagen, ich will dich mehr kennenlernen. Dann sage ich, wir kommen zu dir immer und immer wieder mit unserem Versagen, unserer Schuld, mit dem, wo wir eigenmächtig gehandelt haben, unser eigenes Leben geführt haben. Und bitten dich, Vater, heute Morgen wieder erneut, vergib du uns, wo wir nicht deine Wege gegangen sind und wo wir nicht das Leben geführt haben, zu dem du uns berufen hast. Und immer wieder, so auch heute Morgen, wollen wir neu unser Leben dir übergeben und sagen, komm du, verändere unser Innerstes, verändere unser Herz, dass wir mehr auf das schauen, was dein Gedanke, was dein Wille über unser Leben ist, dass du den ersten Platz in unserem Leben hast. Du hast alles getan für uns, Jesus, du hast den Weg freigemacht, du hast unsere Gottferne, unsere Schuld ans Kreuz genommen, so den Weg freigemacht, du hast den Tod überwunden, bist auferstanden und lebst und regierst. Wir wollen uns deine Führung anvertrauen. Wir bitten die Kraft deines Heiligen Geistes, den du versprochen hast. Der Heilige Geist, der die Augen öffnet, der unsere Ohren öffnet, der unsere Sinne wach macht für unsere Umgebung, für die Menschen, die du so sehr liebst. Segne du uns darin, leite du uns darin. Und so segne ich euch, so segne ich dich heute mit seinem Reden, mit seinem Zuspruch für dich, aber auch mit seiner Herausforderung an dich. Sei du gesegnet in dem Namen Jesus. Amen.